Wir gehen weiter in der Endzeit und was mir aufgefallen ist, das war einfach die Tatsache, dass man oft geistlich, wenn man diese Dinge hört, die wir in diesen Tagen besprochen haben, auch in der Verkündigung gehört haben, dass man dann gern so, das ist auch angeklungen, sagt man, oh, die Angst, was jetzt die antichristlichen Kräfte mit uns tun, wenn das Reich des Antichristen kommt. Aber ich denke, dass es einen Punkt gibt, den wir beachten sollten. Und zwar in Offenbarung 6 steht geschrieben in Vers 16. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zornes ist gekommen, und wer kann bestehen? Und da sagt die Bibel etwas, und es ist viel schrecklicher für die Menschheit, das ist das Schrecklichste, was es gibt für Menschen, wenn das Angesicht Gottes im Zorn auf ihn gerichtet ist. Und die Bibel redet hier auch vom Zorn des Lammes. Und er sagt, das wird so schlimm sein, dass die Leute schreien, dass die Berge auf sie fallen sollen. Und, oder die Felsen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Das Angesicht Gottes selber spielt in der Heiligen Schrift eine ungeheure Rolle. Wenn ihr die Bibel lest, dann werdet ihr sehen, dass das Angesicht Gottes hier eine zentrale Rolle spielt, auch im Alten Testament schon. Und hier sagt die Bibel, für den Ungläubigen wird es in der Endzeit so schlimm sein, dass wenn die Berge oder die Felsen auf ihn fallen würden, sieht er das als das kleinere Übel an. So schrecklich ist hier das Empfinden des Zornes Gottes. Und jetzt kommen natürlich wir Gläubige und jetzt muss man hier wieder voll Dankbarkeit feststellen, der Zorn Gottes ist bei uns gestillt. Die Bibel sagt, das Angesicht Gottes ist besänftigt durch Jesu Blut. Das heißt, wir Gläubige sind hier in völliger Sicherheit. Und das ist das ungeheuer Schöne, was wir auch heute Morgen oder heute Mittag gesehen haben. Und jetzt gibt es aber eine Bibelstelle, die sagt praktisch in Hebräer 10, ab Vers 19, und das ist eine Bibelstelle, die man kennt, die auch bekannt ist, aber es ist etwas, wir sind wieder beim gleichen Problem, wie wir jetzt die ganze Zeit schon behandelt haben. Man weiß es, aber man tut es nicht. Und hier steht, Hebräer 10, 19, Folgeverse, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Die Bibel sagt hier, und ich denke, es ist heilsgeschichtlich ein ungeheuer wichtiger Punkt, dass der Herr Jesus bei seiner Himmelfahrt, und wir wissen natürlich aus Daniel 10, dass um diese Erde ein Dämonengürtel war, darum konnte auch zum Beispiel Michael Israel nicht helfen, und die Bibel sagt, im Luftraum, hier sind die Finsternismächte, der Herr Jesus hat hier einen lebendigen Weg durchgeschlagen, so kann man es regelrecht sagen, er ist aufgefahren, hat hier einen Weg geschaffen, jetzt sagt die Bibel, du kannst jetzt als Gläubiger mit Freimütigkeit, mit völliger Gewissheit bis ins innerste Heiligtum im Glauben vordringen. Das heißt, du kannst direkt vor der Thron Gottes gehen. Und jetzt wissen wir natürlich, was hier steht in diesem Heiligtum. Wir wissen, dass die Stiftshütte dort steht, die echte. Wir wissen, dass im Zentrum der Stiftshütte ober der Sühnedeckel ist. Und wir wissen aus Römer 3, 25, dass die Bibel sagt, der Herr Jesus ist der Sühnedeckel selbst. Und dort hat er das Blut drauf gesprengt. Das heißt, ich bin direkt im Angesicht Jesu Christi, im Glauben. Und das ist etwas, was in diesen Endzeitkämpfen sicher eine ganz große Rolle spielt. Wisst ihr, die Bibel sagt ganz klar, Satan ist nicht nur ein Mörder von Anfang an, sondern ein Lügner. Und er wird alles tun, um uns in Gedanken durch Lügen zu Fehlschlüssen zu verleiten. Und der Fehlschluss geht immer in die gleiche Richtung. Hebräer 12 sagt, blicket auf ihn, euren Anfänger und Vollender des Glaubens. Das heißt, sieh auf den Herr Jesus, geh, so wie es Kapitel 10, 19 sagt, durch felsenfester Glaube, mit Freimut ins innerste Heiligtum. Das heißt, pflege diese Gemeinschaft. Wirklich im Überhimmlischen, Bibel nennt das oft das Überhimmlische. Das heißt, du hast hier Möglichkeiten, in der himmlischen Welt zu leben, geistlich, im Glauben. Aber man muss das einfach ganz nüchtern sehen. Der Teufel wird alles tun, dass das nicht passiert. Weil das ist wieder das, was wir heute gesehen haben. Es geht ja darum, dass man als reine Jungfrau dem Herr Jesus dient. Und in dem Moment, wenn das jemand tut, dann hat er ja die Grundvoraussetzung. Er ist gereinigt durch Jesu Blut, er erhebt sein Herz im Glauben. Das sind alle die Bedingungen für die Jungfrau gewesen. Da geht er direkt ins innerste Heiligtum vor das Angesicht Gottes und kann dann auch die geistlichen Dinge bewegen. Aber jetzt wird der Teufel natürlich alles tun, um das zu verhindern. Und ich denke, dass der Endzeitkampf am ehesten um diesen Punkt geht. Der Teufel wird unsere Blicke weglenken, zum Beispiel, da kommt plötzlich die Meldung, die russische Flotte kreuzt vor der Küste Syriens. Da kommt die Angst. Da denkt man, jetzt fängt der Krieg an. Jetzt kommt um die Ukraine kommt's zum Krieg. Und wir wissen ja ganz genau, hat ja Obama auch gesagt, gell, wenn dieser Krieg geschieht, dann wird wohl Europa geopfert werden müssen. Das heißt, Europa wird dann ausgelöscht. Gell? Und wenn du das siehst, dann beginnst du dich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und dann kommt auch das Herz des Gläubigen aus dem Gleichgewicht. Und dann kommt er auf diese abschüssige Ebene, die wir heute Nachmittag betrachtet haben, dann geht er geistlich abwärts. Aber die Bibel sagt nein, sondern Normalzustand ist, du gehst durch Jesu Blut in unverbrüchlichen Glauben ins innerste Heiligtum und lässt dich hier nicht ablenken. Das ist zweitrangig, was hier passiert. Dein Verhältnis zum Jesus ist der zentrale Punkt. Da gibt es eine Bibelstelle in Prediger 8, Vers 3, die hat mich immer bewegt, weil hier steht etwas und das hat genau mit dem zu tun, dass der Teufel uns hindern will, hier mit dem Herr Jesus in dieser Gemeinschaft zu leben. Das heißt ganz einfach, lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen und vertritt keine schlechte Sache, denn er tut alles, was er will. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass der Teufel mich vom Angesicht Gottes verscheucht. Wieso? Ein Verscheucher ist keine Gewalt. Verscheucher ist etwas, wo ich letztendlich innerlich nicht gefestigt bin und einfach weggehe, wo mich erschreckt. Und hier ist dann etwas, das muss man einfach nüchtern sachlich feststellen. Das Erste, was er sagt, vertritt keine schlechte Sache. Es ist natürlich ganz klar, wenn jemand eine unbereinigte Sünde hat und nicht sich im Blut Jesu wäscht und nicht hingeht, das in Ordnung bringt, dann kann er nicht mit Freimut ins innerste Heiligtum gehen. Das ist auch klar. Aber das ist eigentlich das Grobe. Aber mir geht es jetzt eher um diese feinen Dinge. Und hier wird der Teufel versuchen, uns durch natürliche Dinge unseres Alltags zu verscheuchen. Ich sage es einmal anders. Uns zu erschrecken, dass wir anstelle zum Herrn Jesus zu gehen, diese kostbare Gemeinschaft zu genießen, durch Jesu Blut, wirklich was die Bibel hier verheißt, zu realisieren, zu erleben, als wirklich keusche, reine Jungfrau zu leben vor ihm, dass wir dann einfach beginnen, uns aus Angst, aus Sorge um die Familie, um den Beruf, um alles Mögliche, uns von diesem herrlichen Blick zu unserem Herrn Jesus wegzuwenden. Und dann passiert automatisch, was wir heute Mittag gesehen haben, dann passiert automatisch dieser Abstieg. Das kannst du nicht verhindern. Bis wir wieder hingehen und wieder unser Herz im Glauben erheben. Und die Bibel sagt ja ganz klar, lass dich nicht verscheuchen. Und das bedeutet, wir müssen bestimmte Haltungen einnehmen, um das zu verhindern. In 1. Timotheus 4, Vers 16, da schreibt Paulus an seinen jungen Bruder, den er ja hier aufgebaut hat, auch geistlich auf allen Ebenen, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Er sagt hier, habe Acht auf dich selbst. Und das ist jetzt bedeutend. Er sagt nämlich, und auf die Lehre erst an zweiter Stelle. Wisst ihr, du kannst sogar in Lehrpunkten irren oder kannst einen Fehler haben oder kannst dich täuschen. Dann ist das kein Drama. Aber es ist ein Drama, wenn du nicht in Ordnung bist mit Gott. Das ist Drama. Das haben wir heute Mittag deutlich gesehen. Wie du dann deine Stellung als Jungfrau, als keusche, reine Jungfrau beginnst, ich sage es mal nicht gleich zu verlieren, aber es bröckelt dann und dann wird es schlecht und dann kommt die Finsternis und fängt an, dich zu beeinflussen. Aber hier sagt er klipp und klar, habe zuerst Acht auf dich selbst. Das heißt, pass auf dich selber auf und dann erst um die andere geistliche Dinge, wie jetzt das lehrmäßig alles stimmt. Wisst ihr, es spielt doch keine Rolle. Ich sage es mal vorsichtig. Für mich ist nicht relevant, ob die Entrückung bei Offenbarung 4, bei Offenbarung 11 oder Offenbarung 19 ist, sondern entscheidend ist, dass wenn die Entrückung geschieht, dass ich bereit bin. Wisst ihr, das ist das, wo das Leben sich drum spielt. Diese ganze fruchtlose Streiterei, die bringt ja gar nichts. Sondern entscheidend ist, stehe ich vorm Thron Gottes? Bin ich im innersten Heiligtum? Kann ich sagen, so wie Paulus, er sagt an einer Stelle, und das ist für mich eine Zentralstelle, da sagt er in 2. Korinther 12, 19, vor Gott in Christus. Ist das meine Haltung? Wisst ihr, machen wir es praktisch. Wenn wir morgen nach dem Mittagessen abfahren, sitzen wir dann im Auto oder im Zug und sagen oder gehen zu Fuß hier vor Ort und können sagen, ich gehe jetzt vor Gott in Christus. Mein Herz ist auf den Herr Jesus gerichtet. Ich habe jetzt mir angewöhnt, ich habe gelernt, im innersten Heiligtum zu leben. Das heißt, er ist mein Ein und Alles. Ich habe keine Angst. Nochmals, ich habe keine Angst, was jetzt kommt. Ich gehe ohne Angst, ohne Furcht, im kindlichen Vertrauen gehe ich jetzt in den Alltag. Da kann man sagen, das ist Perfektionismus. Ist nicht. Ist normal. Und jetzt kommt halt der Punkt, wer sagt, habe Acht auf dich selbst und pass auf dich auf. Und ich denke, der Punkt, der zentrale Punkt ist einfach der, dass wir eine ganz klare Entscheidung fällen müssen, wen fürchten wir mehr, die Umstände, die Menschen oder der lebendige Gott. Wir sind im Psalm 139, dieser gewaltige Psalm, da sagt der Psalmist, wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht, wo soll ich hingehen? Ich bin wie ein aufgeschlagenes Buch vor dir. Das heißt, der Herr ist sowieso in meiner Gegenwart. Bloß die Frage ist immer, ob ich in seiner bin, ob ich mein Herz zu ihm erhebe. Wisst ihr, ich bin wie ein aufgeschlagenes Buch. Und die Bibel sagt da in Jesaja 63, 9 zum Beispiel, die Rettung kommt von seinem Angesicht. Das heißt, wenn ich das Angesicht Gottes suche, indem ich durch Jesu Blut ins innerste Heiligtum gehe, dann wird mir Rettung zuteil. Dann hilft er mir, dann kommt die ganze Not des Alltags, wird letztendlich aufgearbeitet. Ja, jetzt können wir natürlich sagen, ja, aber, und das müssen wir 2. Korinther 4 einfach beachten, da sagt die Bibel, Vers 4, was der Teufel tut, zum Beispiel bei einem Ungläubigen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist und uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das heißt, da sagt die Bibel klipp und klar, der Teufel verblendet die Ungläubigen, dass sie Jesus nicht sehen. Aber wir Gläubige, und da sagt klipp und klar, der Auftrag der Gemeinde Jesu ist, Jesus zu verkündigen. Und dann zu sagen, er und dann erster Dienst. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Zuerst kommt meine Haltung vor Gott, dass ich tatsächlich den Herr Jesus im Zentrum habe, auch ihn verkündigen, und dann kommt erster Dienst. Ihr kennt die berühmte Stelle, 2. Korinther 8, 5, wo es heißt, sie gaben sich hin zuerst dem Herrn. Und wenn ich dann mich dem Herrn hingegabe, dann uns durch den Willen Gottes. Das heißt, ich gebe mich nicht einer Sache hin, ich gebe mich nicht einer Gemeinde hin, ich gebe mich nicht dem Reich Gottes hin, sondern ich gebe mich Jesus hin. Und dann schickt mich der Herr Jesus an die Arbeit. Und dann ist echt, wenn ich mich nochmals zu bedenken geben von heute Mittag. Wenn ich aus meinem eigenen Herzen Gottesdienst abwickle, Jeremia 23 sagt die Bibel, das ist so viel wie falsche Prophetie. Er bestimmt, nicht ich. Ich bin nur ein Sklave. Und da sagt er klipp und klar, wenn du dann so vorgehst, dann passiert etwas. Dann leuchtet die Herrlichkeit des lebendigen Gottes im Angesicht Jesu Christi auf. Weißt du, was da passiert? Ungeheuer. Da wird dein Geist, deine Seele vollständig gesättigt mit der Gegenwart Jesu. Du kommst völlig zur Ruhe. Das ist nichts Schwärmerisches, sondern das ist einfach eine geistliche Tatsache. Und jetzt sagt die Bibel, genau das will der Teufel letztendlich verhindern. Wisst ihr, die Angriffe, warum sagt der Herr Jesus, habt Acht auf euch selbst. Zu Deutsch, passt auf, dass man euch nicht verführt. In der Endzeit, das wird eine Zeit sein, wie sie noch nie war. Wir werden ja jetzt weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet, wir werden durch die Medien überflutet. Und die Medien haben immer die gleiche Wirkung. Du hast nicht mehr diese Ruhe, die unsere Väter noch hatten oder die wir vor 20 Jahren hatten. Und die Bibel sagt klipp und klar, in der Endzeit treibt der Treiber, der Teufel. Und in Daniel 7, 25 heißt es, er wird die Heiligen des Höchsten zermürben. Er macht uns mürbe. Und der entscheidende Punkt ist, dass wir wieder vorm Angesicht Jesu Christi zur Ruhe kommen, geistlich. Und dann werden wir auch diese Endzeit relativ einfach überstehen. Und dann spielt es auch keine Rolle, wann die Entrückung ist. Uninteressant. So, dann bin ich bereit, egal wann sie kommt. Und ob Verfolgung kommt, ich werde dann auch bereit sein in der Verfolgung. Wenn ich sterbe, wenn gar nichts kommt, wenn ich einfach vom Alter her die Stunde erreicht habe, wo Gott mich ruft, wo der Geist zurückzieht, dann werde ich in Frieden und im Triumph sterben können. Das ist ja schon herrlich. Vorm Angesicht des lebendigen Gottes, die Person Jesu, ist mein Normalzustand, wo ich mein Herz erheben kann. Das ist ja das Ungeheure. Mit einem einzigen Glaubensakt kann ich ins innerste Heiligtum. Man liest es einfach drüber. Ich habe da auch jahrelang drüber gelesen, bis mir klar wurde, du musst es tun. Du musst es einfach tun. Da habe ich angefangen, es zu tun. Meine Frau sagt vor einer Zeit zu mir, du bist ein anderer Mensch geworden. Ich sage, ja, da ist was passiert, geistlich. Und da wirst du frei. Da hast du plötzlich, das ist eine andere Dimension. Aber wer das natürlich mit allen Mitteln versucht zu verhindern, das ist der Teufel. Er will uns verscheuchen. Und jetzt ist halt die Frage, wie geht es? Etwas muss uns klar sein. Zu mir haben schon Leute seelsorgerlich gesagt, wenn es darum ging, letztendlich, dass sie Anfechtung hatte, dass sie Angriffe hatte, auch Gedanken, und dass der Feind hier sie verrückt gemacht hat. Sie haben gesagt, ich habe gesagt, es ist der Teufel, der das erzählt. Und da sagte die Leute, er hat doch recht. Wir sagen, genau das will der Teufel. Der Teufel arbeitet in der Regel, wer wissen will, wie der Teufel arbeitet, lese 1. Mose 3. Er arbeitet immer in einer Mischung aus Lüge und Halbwahrheit. Halbwahrheit ist eine Halblüge. Das heißt, er mischt die immer so. An einem bestimmten Punkt lügt er dich direkt an, am anderen Punkt gibt er dir eine Halbwahrheit, wo du dann in deiner Erfechtung, weil du unter Druck bist, nur siehst, dass ein Teil davon stimmt. Aber es ist eine Halbwahrheit. Und eine Halbwahrheit ist gefährlicher wie eine direkte Lüge. Und so geht er auf uns los in Gedanken. Das spielt sich in der Regel in Gedanken ab. Und das Ziel ist, dass ich dann auf diese Köder, es sind Köder, billige Köder, ich habe einen Hund, ich weiß, was ein Köder ist. Gell? Also ein Hund konnte, zum Beispiel mein Hund konnte schon mit seinen Trupps sogar, wenn er mal wild nachgegangen ist. Und ich habe das Codewort, ich hatte ein Codewort für seine Trupps, und ich habe ihm das nachgerufen, dass seine Trupps ist da. Dann ist der gestoppt, wie wenn er gegen eine Wand gelaufen wäre, weil seine Trupps war ihm lieber wie das Wild. Und das Geistliche ist einfach so, das muss man ganz nüchtern sachlich sehen, wir haben hier eine Situation, wo du immer ungeheurer Kampf bist und du darfst dich nicht blöffen, du darfst dich nicht anlügen lassen. Weißt, der Teufel schickt dir einen Köder und sobald du auf den Köder eingehst, wirst du, ob du willst oder nicht, bist du nicht mehr aufgerichtet zum Heiligtum. Weil du kümmerst dich jetzt um den Köder. Darum sagt auch Hebräer 12, blicket auf ihn. In dem Moment, wie du nicht auf ihn blickst, wenn die Situation kritisch wird, sondern du blickst auf die Situation, du blickst auf die Not, du blickst auf den Köder, du blickst auf die Lüge, dann hat er dich. Und zwar hat er dich insofern, er hat es jetzt geschafft, dich zu verscheuchen. In dem Moment hat er dich erschreckt, dass du vom Angesicht Gottes weggehst. Und dann braucht es oft erst wieder eine Rede Gottes, oft in der stillen Zeit oder in der Verkündigung oder durch ein Erlebnis. Ich kenne das von mir, bis du wieder zurückkehrst und dein Herz wieder zum Herrn Jesus erhebst. Und der ganze Kampf in der Endzeit wird darum gehen, diese antichristliche Geistesmacht, die ja immer stärker wird, das sehen wir ja, nicht zu erlauben, dass sie uns vom Herrn Jesus ablenkt und uns vor seinem Angesicht verscheucht. Und jetzt sage ich es mal hart, jeder, der sich ein bisschen auskennt auf diesem Gebiet, du darfst einfach nicht glauben, was in der Zeitung steht. Da kann ein Teil davon Wahrheit sein, ein Teil nicht. Ich habe zeitweise 15 Zeitungen auf meinem Rechner gehabt und ich habe eine Liste, wo genau draufsteht, welche Zeitung welche politische Richtung hat. Wenn du jetzt wissen willst, was stimmt, musst du mal alle lesen, dann wirst du dich wundern, was da für Unterschiede sind. Und dann musst du noch rauskriegen, wer lügt. Genauso, es gab vor vielen Jahren schon in Amerika eine Darstellung, da hat man einen Präsidenten schützen wollen, ist eigentlich fiktiv gewesen, später ist ja passiert, dann bei Clinton, den haben wir vor einer Affäre schützen wollen, dann haben sie beschrieben, wie man fiktiv einen Krieg, den es gar nicht gab, nur über die Medien den Leute verkauft hat. Kein Mensch gemerkt. Wisst ihr, das sind so Dinge, ich war Geschichte, aber ich halte es für realistisch. Du wirst auch geblüfft. Man sagt, ich habe das gesehen im Film, das ist gekommen. Ja, Entschuldigung. Du kannst immer Film alles reinmachen, dann glaubst du es. Wisst ihr, das Problem ist ganz einfach. Wir dürfen uns, egal was wir sehen, egal was uns hier vorgeht, Loger oder auch mit Halbwahrheiten präsentiert wird, wir dürfen nicht darauf reagieren, sondern wir müssen mit diesen Dingen ins innerste Heiligtum. Könnt ihr euch erinnern? Hiskia, Jesaja, Prophet kommt, sagt, du wirst sterben. Was macht Hiskia? Er macht was Geniales. Er dreht sich an die Wand, das heißt, er konzentriert sich, dass er seine Ruhe hat, und beginnt zu beten und sagt, ich habe dir die ganze Zeit gedient. Er beruft sich auf 2. Mose 15, Vers 26, wo steht, wenn ein Jude im Alten Testament Gott gedient hat, dann gibt ihm Gott keine der Krankheit Ägyptens. Und er hat eine Krankheit gehabt. Dann dreht er sich mit seinem Angesicht zur Wand und hält es Gott vor. Und der Prophet dreht um und sagt, du wirst noch 15 Jahre leben. Das zweite Mal, wo die große Not kommt, der Angriff auf Jerusalem, die Belagerung, was macht er? Er nimmt den Brief, geht in den Tempel und legt ihn vor Gott. Und das ist das Entscheidende. Wenn die Not in unserem Leben kommt oder die Angriffe auf uns gestartet werden oder auch die Lüge oder die Halbwahrheiten, statt dass wir jetzt beginnen mit unserem Geist. Und ich möchte nochmals das zitieren für heute Mittag. Paulus sagt klipp und klar, ich bin mir nichts bewusst, dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. 1. Korinther 4, die ersten 6 Verse. Das heißt zu Deutsch, ich kann es nicht beurteilen. Dann gehe ich mit dieser Tatsache, mit meiner Angst oder mit dem, wo der Teufel mich erschreckt, gehe ich durch Jesu Blut ins innerste Heiligtum, lege es auf den Altar und beginne das, so wie es die Hannah gemacht hat, in 1. Samuel 1, beginne mein Herz vom Herr Jesus auszuschütten. Und dann wird etwas passieren. Dann kommt der Friede und die Ruhe Gottes in mein Herz hinein. Das ist der Weg Gottes. Aber genau das will der Teufel nicht. Er versucht mich zu erschrecken, verscheuchen, weg mit. Und das ist das Problem und da wird der Kampf auch gehen. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass das, was bis jetzt passiert, dass das der Höhepunkt ist. Ich glaube, dass das ein billiger Anfang ist. Wir werden ganz andere Nachrichten bekommen. Wir werden ganz andere Schrecken bekommen. Wisst ihr, und ich sage es jetzt einmal ganz ungeschützt, ich habe es ja erklärt, das Geld gibt es nicht, das wir haben. Wenn hier das passiert, was ich befürchte, dann wirst du auf dem Geldsektor Dinge erleben, dass dir die Luft wegbleibt. Dass du wirklich, ich sage mal so, Pressatmung kriegst und nicht mehr weißt, was du tun sollst. Aber die Bibel sagt, sein ist Silber und Gold, ich habe mit dem nichts zu tun. Er ist der, der für mich sorgt. Er ist der, der letztendlich mein Leben im Griff hat. Und wenn das der Fall ist, dass ich mein Herz so im Heiligtum festsetze, das heißt, immer wenn das kommt, einfach mir angewöhnt, durch Jesu Blut ins Heiligtum zu gehen, dann wird mich der Teufel nicht von Jesu Angesicht verscheuchen können. Und dann kommt was Zweites. Ich war 41 Jahre im Bankberuf tätig und ich war lange Zeit im Kundenverkehr tätig, war lange Zeit überregional, was um die Landesbanker ging, tätig. Und ich habe etwas festgestellt. Das ist die Quintessenz meines Arbeitslebens, nicht geistlich, sondern jetzt menschlich. Ich habe festgestellt, wenn ein Mensch, ich selber oder ein anderer, wenn jemand Angst hat, macht er Fehler. Wenn er keine Angst hat, macht er keine Fehler. Er macht die Fehler, wenn er Angst hat. Und so ist geistlich auch. Wenn der Teufel dich und mich erschreckt, dann machen wir Fehler. Wisst ihr, dann kommt der Übereifer. Oh, ich habe schon, wenn mich der Teufel so erschreckt hat, ich nicht ins Heiligtum ging und gehandelt habe, habe ich, und Gott hat da immer Gnade gegeben, dass gerade noch verhindert wurde, ich habe immer fast katastrophale Fehlentscheidungen gefällt in meinem Leben, beruflich und auch anders. Das heißt, wir dürfen uns nicht erschrecken lassen, nicht verscheuchen lassen. Es darf nichts geben, was so schlimm ist, dass ich es nicht ins innerste Heiligtum trage. Und jetzt kommt halt der Punkt, man kann die schöne Bibelstelle lesen oder sie glauben und realisieren. Und Glaube ist Realisierung. Wenn im Psalm 25, Vers 3 steht, keiner wird zu Schanden, der deiner hat, und ich glaube das von ganzem Herzen. Wenn die Bibel sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, weil nämlich sei Joch leicht ist. Wenn ich dann in kindlichem Glaube, wie gehabt, Jakobus 1, ohne Zweifel, komme ins innerste Heiligtum und das auf der Altar lege, dann wird der barmherzige hohe Priester sich um mich, um mein Leben kümmern und dann wird die Hilfe geschehen. Das ist gigantisch. Aber ich muss kommen, im Glauben. Wenn ich das nicht tue, dann wird der Teufel irgendeine, ich sag's mal so, Stelle finden, irgendeinen Ansatz, wo er mich voll vom Angesicht vertreibt. Und dann beginnen die Gläubigen und dann kommt das, wo es plötzlich heißt, ja, der Bruder hat jetzt einen Burnout. Entschuldigung. Ich verstehe das. Das ist ja das, was wir heute gesehen haben. Diese Zeit ist so schlimm, dass die Leute zerstört werden. Das ist überhaupt keine Frage. Auch beruflich. Aber ich bin ein Gotteskind. Ich lebe vor Gott in Christus. Da muss ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Malachi 3, Vers 16. Da muss ein Unterschied sein. Aber der Unterschied ist ganz einfach. Der hat nur mit dem zu tun, dass ich durch Glaube ins innerste Heiligtum gehe, alles vom Herrn Jesus niederlege und vor ihm sein, ich sage mal, sein Dienst als hohe Priester mir gefallen lasse. Und dann Verheißungen der Bibel und ich sage es mal so, 2. Korinther 1, Vers 19 und 20 sagt die Bibel klipp und klar, der Herr Jesus hat alles bezahlt. Wer bin ich denn als kleiner Gläubiger, dass ich wagen könnte, daran zu zweifeln, dass die Verheißungen, die hier geschrieben stehen, nicht passiert, wenn ich im Glaube komme? Wisst ihr, dann kommt der Unglaube. Dann hat er wieder, was er will, der Teufel. Ich muss in kindlichem Glauben hier ohne Zweifel das annehmen und dann wird es geschehen. Und dann kommt meine Seele zur Ruhe. Wisst ihr, und das ist der Garant, dass wir durch diese Endzeit durchgehen. Wisst ihr, für mich der entscheidende Punkt, wenn wir hier weggehen, dass wenn wir nach Hause gehen, dass wir Werkzeuge haben, geistlicherseits, dass wir diese Zeit bewältigen können. Und Gott hat sie uns gegeben in der Heiligen Schrift. Aber ein zentraler Punkt ist, dass ich mich nicht vom Angesicht Jesu verdränge, verscheuche lasse. Es geht nicht mit Gewalt. Der Teufel hat keine Gewalt über einen Gläubigen, sondern immer nur das, was ich ihm einräume, wenn ich auf seine Lüge reagiere. Sonst hat er keine Macht über mich. Er hat nur Macht, wenn ich sündige, sonst nicht. Das heißt, ich muss hier lernen, geistlich vorwärts zu gehen. Und jetzt kommen wir halt zu der Praxis. Lasst uns einfach das einmal praxismäßig angucken, wie das aussieht. Hiob 7, Vers 3. Die Bibel sagt ja, das Alte Testament ist gegeben zu unserem Trost, sagt sie, dass wir durch den Trost des Alten Testamentes und des Unten bleiben. Also die richtige Haltung, dass wir letztendlich Hoffnung fassen, dass wir zur Ruhe kommen. Und Hiob 7, Vers 3, das ist ein ganz entscheidender Punkt. So wurden auch mir Monate voller Enttäuschung beschert und Nächte voller Qual zuteil. Wisst ihr, was ist denn Enttäuschung? Das heißt doch ganz praktisch schon das Wort im Deutschen, ich habe mich getäuscht und jetzt fliegt es auf, dass ich mich getäuscht habe. Das heißt, ich hatte falsche Vorstellung, das ist Enttäuschung. Ich hatte falsche Vorstellung vom lebendigen Gott und dann werde ich enttäuscht. Und bei Hiob war es so, er sagt, monatelang wurde ich enttäuscht. Der lebendige Gott, sein Sohn, unser Herr Jesus Christus, wird nie einen Menschen echt enttäuschen, weil das, was er sagt, die Wahrheit ist und das, was er tut als Hohepriester, gewaltig ist. Und er hat das vollkommene Opfer gegeben, das vollständig ausreicht für jeden von uns. Und die Bibel sagt, Hebräer 4, 14 bis 16, er ist ein barmherziger, treuer Hohepriester, der Mitleid hat mit meinen Schwachheiten. Das ist so, ich habe kein Hindernis, wenn ich schwach bin. Ich habe kein Hindernis, wenn ich nicht stark bin. Sondern brauche ich überhaupt nicht. Ich habe einen Hohepriester, der Mitleid hat, der mein Schwachheit erträgt und sie heilt und mich durchbringt. Aber wenn ich eine falsche Vorstellung habe, zum Beispiel Vorstellungen, wie Gott handeln sollte, wo ich gar keine Verheißung habe, wo Gott gar nicht sagt, dass er so macht, dann kriege ich ein Problem. Wenn es dann anders kommt und ich bin enttäuscht, da bin ich im letztendlichen eine Lüge des Teufels auf den Leim gegangen und dann gehe ich unter. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich muss halt mir angewöhnen, ganz einfach, das Wort Gottes zu meinem Ein und Alles zu machen. Ich erzähle euch nochmals die Geschichte von der Dorothea Trudel, wenn ich sie 100-mal erzähle. Sie geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ein wunderschönes Mädchen, eine Schönheit, bekommt vor Gott ein Virus. Mutiert innerhalb kurzer Zeit zu einem alten Weib, darf ich es mal altschwäbisch sagen, wird verkrümmt, hat ein runzliges Gesicht, wird unansehnlich. Statt zu hadern, beginnt sie sich Gott auf den Altar zu legen, dem Herrn Jesus an seinem Leib, an seiner Gemeinde zu dienen und baut ein Seelsorgeheim auf. Dass sie ein paar solche Marotten hatte, wie Lose ziehen und so. Das ist ja Heiligungsbewegung normal gewesen. Das lassen wir mal beiseite, das ist mir auch klar. Aber die Glaubenshaltung hat mich völlig überzeugt. Und zwar, dann kamen die Leute zu ihr und haben gesagt, Dorothea Trudel, jetzt muss man wissen, sie hatte nicht einmal ein Bett. Sie hatte kein Bett. Sie hat jede Nacht im Stuhl am Bett eines Todkranken gewacht. Unfassbar. Und dann kam man zu ihr und hat gesagt, Dorothea Trudel ist schon am Zürcher See, du brauchst doch Geld. Sie hat Geld gebraucht. Dann haben wir gesagt, du betest doch sicher um Geld. Dann sagt sie, nein. Dann waren die Leute geschockt. Dann sagt sie, wenn ich um Geld beten würde, wäre es der blanke, nackte Unglaube. Dann sagt sie, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ich habe es ja erklärt gehabt. Aber ich denke, es muss man uns einhämmern, bis es sitzt. So wird euch alles andere zugefügt werden. Sie sagte, es wäre Unglaube, wenn ich beten würde. Wenn ich wirklich ehrlich vor Gott zuerst nach dem Reich Gottes trachte, bin ich 100% überzeugt, dass er den Rest tut. Und so hat sie gelebt. Und es hat funktioniert. Wisst ihr, das ist schon wieder ein typisches Beispiel. Ich habe klar bezahlte Verheißung vom Herr Jesus und jetzt handle ich im Glauben ohne Zweifel, ohne die geringste, ich sage es mal, Vorbehalte, handle ich und es wird passieren. Aber jetzt kommt halt das Problem, er hat uns angewöhnt, dass wir nicht mehr so handeln. Der Teufel hat uns systematisch belogen, hat gesagt, das klappt sowieso nicht, das klappt ja nicht. Kennt ihr das? Der Teufel hat schon zu mir gesagt, Karl Hermann, wenn du das jetzt öffentlich sagst und dennoch sagst, dass du das glaubst und dass du es erwartest, ich habe das heute Mittag erklärt mit den kleinen Glaubensschritten, dann blamierst du dich. Und das ist doch unsere Angst, oder der Stolz, dass wir uns blamieren geistlich. Ist doch besser, wir blamieren uns 10-mal und das 11. Mal erlebe ich sowas wie diese Dorothea Trudel, oder? Ist doch besser. Wisst ihr, wir müssen lernen, wie die kleinen Kinder, zu glauben, was die Schrift sagt. Jetzt kommt noch was Zweites, das hat mich fasziniert. Ein relativ einfältiger und trotzdem gewaltiger Gottesmann sagte einmal, im Hebräerbrief heißt es ja in Kapitel 6, dass Gott sich mit einem Schwur, mit einem Eid verbürgt hat. Er hat es dann ausgelegt und sagt, weil Gott ja weiß, wie schwach wir im Glauben sind. Und er hat ja gewusst, dass wenn wir es in der Bibel lesen und wir können es im Glauben nicht fassen, ist er hingegangen und hat geschworen bei sich selbst, dass wir keine Ausrede mehr haben. Er hat gesagt, jetzt kommt er und stellt sich vor dich hin, vor dein Angesicht und sagt, ich schwöre, dass es so ist, der lebendige Gott. Und dann sagt er, und jetzt kommt das Drama, dann sagt er, wer wagt es dann noch nicht zu glauben? Wisst ihr, wer es wagt? Wir. Das ist das Problem. Weil uns das gar nicht bewusst ist. Wenn die Bibel doch sagt, Gott hat sich mit einem Eid, mit einem Schwur verbürgt, ja, wer bin ich dann noch, dass ich das anzweifeln könnte? Ich kann dann sagen, ja, in der Schrift vielleicht ist nicht so gemeint, aber da sagt die Bibel, er hat sich mit einem Schwur verbürgt. Dann gibt es keine Ausrede mehr. Wisst ihr, wenn wir so kommen, dann gibt es keine Enttäuschung. Und wenn wir dann gleichzeitig, wo wir keine Verheißung haben, uns hinlegen und sagen, Vater im Himmel, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden und genauso in meinem kleinen Leben, dann kommt die Seele zur Ruhe. Und dann kann der Teufel uns nicht vom Angesicht Jesu wegscheuchen. Und jetzt habe ich nur eine besondere Bitte an eine Gruppe von euch. Ich kenne euch ja nicht so gut. Ich kenne schon viele von euch, aber nicht alle. Und so gut kenne ich euch auch nicht. Aber wisst ihr, ist ja kein Geheimnis, ich bin Perfektionist. Und ich kenne ganz viele in unserer Mitte, ich nur, darf nur die Gesichter angucken, die sind auch perfektionistisch. Und jetzt kommt der Problem. Die perfektionistischen Leute haben im geistlichen Bereich, ich weiß das von mir und aus der Seelsorge, haben ein gravierendes Problem. Immer, wenn etwas wunderbar gelaufen ist, kippen sie um. Immer, wenn es super war, wenn man eigentlich sagen müsste, jeder andere, so ein bisschen eher ein fröhlicher Mensch, würde dann jubeln und sagen, wunderbar. Und bei den Perfektionisten ist es oft so, dass sie genau dann abkippen. Genau dann fangen sie an, mit der Sünde locker zu werden. Das ist ein Phänomen. Und das Phänomen hatte der Elia. 1. Könige 19, er hat soeben die Baalspriester geschlachtet. Er hat einen gewaltigen Sieg erlangt. Unfassbar. Und dann heißt es in Kapitel 4, nachdem die Isabel, die Königin, die ja Heidin war, ihm ein bisschen droht. Sie droht ihm, der 400 Baalspriester umbringt, sagt sie, ich bring dich um. Er weiß, die Isabel, nachdem er 400 Baalspriester geschlachtet hat. Gar nichts. Und jetzt heißt es, er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit. Übrigens ist es interessant, in der Bibel sagt die Heilige Schrift, wenn man Gott dienen will, muss man immer 3 Tagereise weit in die Wüste gehen. Das ist auch interessant. Das Volk Israel muss immer 3 Tagereise weg, er geht bloß eine, also macht schon hier halbe Sache. Und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun Herr mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Ich kenne so viele Gläubige, gerade wenn der Herr Jesus viel Gnade in ihrem Leben gegeben hat, alles ist wunderbar gelaufen. Man könnte sagen, jetzt muss das Herz überfließen vor Dankbarkeit. Kommt, darf ich es mal neudeutsch sagen, das Elia-Syndrom. Dann fangen sie einfach an, sich unter den Ginsterstrauch zu legen. Ich kann nicht erklären, warum. Das muss wohl im Charakter liegen. Nachdem aber ganz, 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 ganz viele Gläubige so einen Charakter haben, ist es nach meiner Beobachtung im Reich Gottes ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Und ich befürchte, dass er in unserer Mitte ein Phänomen ist. Aber jetzt guckt mal, was Gott macht. Es hat mich so fasziniert. Jetzt der Elia liegt jetzt unter dem Ginsterstrauch, und jetzt ist er ganz fromm. Jetzt sagt er, lass mich sterben, ich bin nicht besser wie die anderen. Er hört sich doch fromm an. Aber Gott akzeptiert so eine Frömmigkeit nicht. Er akzeptiert es nicht. Sondern sagt was ganz einfaches. Er rührte ihn an, sprach, steh auf und iss. Das Brot des Lebens, der Herr Jesus, Bild für das, iss. Der Elia ist schon Kaliber. Der isst tatsächlich, legt sich wieder hin und schläft wieder. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt kommt der Engel des Herrn, der Herr Jesus selber. Vers 7. Kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und dann erst nach dem zweiten Anlauf steht er auf. 40 Tage, 40 Nächte, Zahl der Prüfung. Und geht an der Horeb und dann begegnet er dem lebendigen Gott neu. Aber auch wieder mit vielen Anläufen. Wisst ihr, das ist das Problem. Ich darf nicht nach meinen seelischen Regungen gehen. Der Teufel kennt meine seelischen Regungen und eure auch. Und da schießt er seine feurigen Pfeile rein. Ich muss, wenn das kommt, statt unter den Ginsterstrauch zu gehen, im kindlicher Glaube, unverbrüchlicher Glaube, ohne jeden Vorbehalt zum Herrn Jesus gehen und ihm auf den Altar zu legen. Dann glaubt ihr im Ernst, dass der Jesus mich unter den Ginsterstrauch schickt? Tut er nicht. Er schickt mich auf die 40-tägige Reise. Er sagt, hier, vorwärts, iss, nimm das vollkommene Opfer an und jetzt iss und jetzt geh vorwärts. Und das müssen wir uns angewöhnen, weil es kommt sonst zum Drama. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Auch Auseinandersetzungen mit Brüdern oder Menschen darf man nicht hindern. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe eine Sache in der Bibel, die mich jedes Mal, wenn ich sie lese, berührt. Und ich habe mir schon oft überlegt, ich bin sogar kirchgeschichtlich dem nachgegangen, ob es nicht eine Hoffnung oder etwas gibt. Und zwar, Barnabas war der Mann, der Paulus eingeführt hat. Barnabas war der Mann, der mit Paulus die ersten Schritte ging. Mit Barnabas zusammen hat Paulus die ganzen Kämpfe dieser Missionsreise durchkämpft, vor allem der erste. Und er war der Mann, der Ansprechpartner für ihn. Und jetzt heißt es in Apostelgeschichte 15, Vers 39, wegen Johannes Markus. Das ist der Grund, warum ich ihn lange nicht leiden könnte. Inzwischen kann ich ihn besser leiden. konnte lange nicht leiden, weil es mich geärgert hat, dass wegen dem Mensch diese herrliche Verbindung auseinanderging. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, dass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas nimmt den Johannes Markus mit sich und geht. Jetzt kommt das Drama. Der Barnabas verschwindet in der Kirchengeschichte. Es gibt keine vernünftige Erklärung, was aus dem Barnabas geworden ist. Johannes Markus, wissen wir, er kam zurück. Er ist nachher einer der Mitarbeiter von Paulus geworden. Er hat sich bewährt. Er hat es geschafft. Aber der Barnabas ist weg. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Ich habe es jetzt gelernt. Wenn du selbst bitterste Trennungen hast oder Dinge, die wehtun, das haben wir der Herr so eingebläut, anders kann man es nicht erklären. Du musst vor Gott in Christus bleiben. Du darfst nicht versuchen, menschlich zu manipulieren. Du darfst nicht beeinflussen. Du musst vor Gott in Christus bleiben, geistlich bleiben, nur die geistlichen Dinge tun und dann warte, was passiert. Aber wenn es dann so weit kommt, dass hier letztendlich vor Gott gewirkt wird, dass ein Barnabas geht und selbst schon Johannes Markus zurückkommt, Paulus bleibt, dann musst du es ertragen. Aber wisst ihr, wo man das erträgt? Vom Angesicht Gottes, wenn man ins innerste Heiligtum geht. Du erträgst es menschlich nicht. Es gibt Dinge, die kannst du menschlich kaum ertragen. Aber hier siehst du, wie der Herr Jesus wirkt. Und Paulus kann seinen Dienst trotzdem versehen. Und das Reich Gottes geht weiter. Wir müssen lernen, dass egal was auf uns zukommt, von außen, von innen, egal wo, Familie, Beruf, Gemeinde, wir müssen lernen, vor Gott bleiben. Lass dich nicht verscheuchen. Es darf nichts kommen, das so weit geht, dass ich vom Angesicht Gottes weggehe. Wenn das kommt, dann garantiere ich dir, dass der Teufel am Werk ist und nicht der lebendige Gott. Das ist auch nicht dein sensibles Gewissen. Das ist dann auch nicht mehr gerechtfertigt, indem du sagst, ich musste es tun wegen meinem Gewissen. Ist nicht in Ordnung. Jeder Punkt, der dich nachweislich vom Angesicht Gottes wegbringt, ist vom Teufel. Und jetzt kommt der Punkt, wo wir beginnen müssen, eifersüchtig diese Haltung vor Gott in Christus zu hüten. Dass ich alles mir angewöhne, vor ihn zu bringen, indem ich durch Jesu Blut ins innerste Heiligtum gehe. Wenn du dich dann dreckig fühlst oder unwürdig, dann beruf dich auf Jesu Blut. Sag, Herr Jesus, ich komme nicht wegen mir, sondern aufgrund von deinem Blut, das mich reinmacht. Und Hebräer 11, 6 sagt klipp und klar, Gott wird die belohnen, die im Glaube zu ihm kommen. Wieso, wir glauben das doch nicht. Wir denken immer, oh, ich bin nicht würdig, oh, ich kann nicht und überhaupt. Aber die Bibel sagt was anderes. Sie sagt, es ist unmöglich, Gott zu gefallen, wenn man nicht im Glaube kommt. Wenn man jetzt im Glaube kommt, verspricht sie, das ist eine Verheißung, dass Gott uns belohnen wird. Wer glaubt es? Ich muss kommen in dem Bewusstsein, Gott wird mich jetzt belohnen. Wenn ich das tue, durch Jesu Blut, ins innerste Heiligtum, dann wird er mich belohnen. Sind wir mal ehrlich. Wenn ich meine Haltung viele, viele Jahre im Reich Gottes mit dem vergleiche, was mir jetzt schon seit vieler Tage, langer Zeit klar ist, dann muss ich sagen, ich habe immer genau das Gegenteil getan. Ich war wieder Elia, ich habe mich unter einen Ginsterstrauch gelegt. Ich habe auch innerlich so, der Mensch ist ja auch feig, ich hatte nicht den Mut, mit Gott zu hadern, habe ich so indirekt gehadert. Ich bin fast kaputt gegangen an dem, bis mir klar war, das ist alles nicht normal. Normal ist, du bringst es wieder, Hiskia, sein Brief ins Heiligtum. Du erwartest, dass der hohe Priester deine Schwachheit heilt, weil er Mitleid mit dir hat. Du erwartest, dass Gott dich belohnt, weil du im Glauben kommst. Du glaubst, dass Gott geschworen hat und damit ist also absolut unmöglich, dass er dir nicht hilft. Wisst ihr, wo ist denn so ein Glaube? Darum sagt doch der Herr Jesus, und das ist nämlich Endzeit, darum gehört es auch auf der Endzeitkonferenz das Thema. Er sagt doch, wo der ungerechte Richter das Gleichnis erzählt, sagt er doch, meinst du, dass ich den Glauben finden werde, wenn ich zurückkehre? Das heißt zu Deutsch. Damit sagt der Jesus klipp und klar, in der Endzeit wird genau diese Art des Glaubens, nämlich Gott durch Glaube zu ehren, wird niedergebrannt sein. Das wird weg sein. Warum? Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt und aufgrund von dem die Liebe zum Herrn Jesus erkaltet. Das heißt, man hat nicht mehr den Mut. Man hat auch nicht mehr die Freimütigkeit zu kommen. Und das ist dann seelsorgerlicher Drama. Was willst du dann noch machen? Wieso kannst du einem Menschen nicht mehr helfen? Das ist so, wie wenn jetzt zu mir jemand sagt, Karl Hermann, deine Stimme kratzt, da draußen steht ein Glas Wasser. Ich weiß, da steht ein Glas Wasser. Es wäre für mich kein Problem, da rauszugehen. Ich brauche keins, brauche keine Angst. Ja, ich weiß, da steht. Weißt du, und nur weil ich jetzt negative Erfahrungen gemacht habe, weil vielleicht einmal jemand zu mir gesagt hat, da draußen steht ein Glas und dann stand keins, oder weil ich mich vor euch genieren würde und sage, oh, meine Stimme, gehe ich nicht da raus. Ich habe viele menschliche Gründe, die berechtigt sind. Gehe ich nicht da raus und nehme das Glas nicht. So ist das, wenn man im Glauben nicht kommt. Es ist, da sind wir ehrlich, wisst ihr, ich möchte keine Überfrömmigkeit produzieren. Es ist menschlich verständlich, diese ganze Reaktion, und trotzdem elend dumm. Wisst ihr warum? Ich darf nur kommen. Wisst ihr, ich sage es mal ganz ehrlich, pack mir in der eigenen Nase. Wo ich die Krankheit hatte und 9 Monate flach lag, wie ein Brett, da hat Gott zu meinem Herzen geredet wie noch nie. Seither sind mir Dinge klar geworden. Und ich habe dann irgendwann einmal angefangen, Kinder, das rote Ohren zu bekommen, wenn man sich schämt. Dass du einfach sagst, Herr, was habe ich getan? Ja, und dann habe ich angefangen, wo meine Frau dann sagt, du bist ein anderer Mensch, dann habe ich angefangen, einfach das im Glauben zu tun. Und da war ich völlig schockiert, sie auch. Wisst ihr, wir waren schon so gewöhnt, dass wenn ich 10-mal bete, 9-mal keine Gebetserhörung. War schon normal. Plötzlich sagt meine Frau, das Gebet ist erhört, das Gebet ist aber erhört. Ich bin gefahren, habe gesagt, ich bete, das Gebet ist erhört. Wir waren baff. Und plötzlich habe ich gemerkt, Gott meint es ernst. Wenn du ihn wirklich durch Glaube ehrst, wie in Abraham, und wirklich durch Jesu Blut das innerste Heiligtum gehst, dann erhört er deine Gebete. Und dann habe ich plötzlich auch begriffen, was mit dieser Dorothea Trudel war, die ich sehr gerne erzähle. Ich würde es am liebsten jeder Versammlung erzählen. Dann habe ich begriffen, was hier los ist. Dass wenn man Gott wirklich ehrt, so ist, wie es auch im Samuel steht, ich werde die ehren, die mich ehren. Kennt ihr den Erik Little? Olympiasieger. Er war ein Mann der frommen schottischen Kirche. Die Schotter waren mit die frömmsten Leute im ganzen Empire. Und er war der Weltrekordler und er war der absolute Star für den 100-Meter-Lauf. Und die Goldmedaille war sicher, völlig sicher. Und dann wurde der Lauf auf Sonntagmorgen angesetzt und er war eingeteilt, in der schottischen Kirche zu predigen. Und dann ist er zu der Olympialeitung und hat gesagt, ich werde nicht predigen. Ich werde nicht laufen, ich muss predigen. Haben die ihn für verrückt erklärt, praktisch. Ich sage es jetzt in meinen Worten, die haben es schöner gesagt, aber es war ein Skandal. Und dann ist was passiert, dann hat man ihn schandenhalber beim 400-Meter-Lauf laufen lassen. Und das weiß jeder, wo sportlich ein bisschen Ahnung hat, dass ein guter 100-Meter-Läufer nie ein guter 400-Meter-Läufer ist oder umdreht. Und dann geht er an den Startblock und dann ist ein Gläubiger neben ihm, der ihn kennt, weiß, dass er ein Gotteskind ist. Und dann sagt er zu ihm, Gott sagt, ich will die ehren, die mich ehren. Little nimmt die Botschaft auf und läuft ein völlig unsinniger Fabellauf und wird Olympiasieger über 400 Meter. Geht aber hinterher nicht her und macht Karriere, sondern geht als Missionar für die China Inland Mission aufs Missionsfeld und stirbt als Märtyrer. Wisst ihr, ich will die ehren, die mich ehren. Wenn wir glauben, ist es nicht etwas Besonderes, dass wir jetzt eine Leistung bringen. Wir sind unnütze Knechte. Sondern in dem Moment, wenn wir Gott glauben und ihm wirklich im kindlichen Glauben ins innerste Heiligtum gehen, durch Jesu Blut, dann ehren wir Gott und dann wird er uns ehren. Er wird unsere Gebete erhören, er wird unser Leben umwandeln, wenn wir es tun. Wenn wir es nicht tun, passiert nichts. Wisst ihr, ich möchte jetzt einfach gegen Ende etwas in der Raumstelle des Riesenrolle spielen. Ich denke, wir sind zu egoistisch, zu eigenbezogen. Wir ehren auch der Herr Jesus nicht. Wir haben nicht begriffen, was er getan hat. Wisst ihr, wir haben 3 große Bibelstellen. Ich habe es schon öfters erklärt, aber das ist mir ungeheuer wichtig. Psalm 22 sind die geistlichen Leiden Jesu am Kreuz. Psalm 69 sind die seelischen Leiden Jesu am Kreuz. Und Jesaja 53 sind die körperlichen Leiden Jesu am Kreuz. Aber wenn du dir das jetzt einmal anguckst und die Bibel sagt, er, der hohe Priester, hat Mitleid mit dir, dann gibt es nichts, was mich letztendlich von dem Akt ins innerste Heiligtum zu ihm zu gehen, in kindlichem Vertrauen abhalten kann. Weil dann letztendlich muss klar sein, dass hier jemand ist, der mich versteht und der das selber durchlebt hat. Und die Bibel sagt nur, ich werde müde, wenn ich das nicht tue. In Jesaja 57, 10 steht, du bist müde geworden durch deine langen Wege. Wenn ich nicht den Weg gehe dem Lamme nach, sondern Umwege mache, andere Wege gehe und nicht den Weg ins innerste Heiligtum, dann werde ich müde. Wenn ich aber ins innerste Heiligtum gehe, dann habe ich einen hohen Priester. Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der die Gottverlassenheit kennt. Kennt ihr das, das Gefühl, ich sage ausdrücklich Gefühl, dass du denkst, jetzt bin ich mit Gott getrennt, jetzt ist nichts. Kennt ihr das? Ich kenne das. Ich habe mir da was erwähnt, wie ein kleines Kind. Ich achte nicht mehr auf meine Gefühle sind Betrüger, elende Betrüger. Die Gefühle haben schon letztendlich, also als Isaac, Jakob und der Esau hatte, Isaac sagt ja, ich fühle. Esau, es war aber der Jakob. Und dann sagt er an der Stimme, aber die Stimme ist Jakobs Stimme. Die Stimme, das Wort Gottes, zeigt mir immer die Wahrheit. Mein Gefühl ist ein Lügner. Ich gehe dann einfach hin und mach Folgendes. Wie ein kleines Kind erhebe ich mein Herz ins innerste Heiligtum und sage, Epheser 2, 13, 14, der ich so ferne war, ich bin nahegebracht durch Jesu Blut, du bist mein Friede. Ich habe noch nie erlebt, dass dann sofort das Gefühl der Verlassenheit weg war. Wisst ihr, es ist nur Frage, dass wir Gott glauben. Und er hat es erlebt. Er kennt die Folge der Sünde. Wenn du Psalm 22, von 7 bis 9 liest, dann siehst du die Erniedrigung. Er sagt, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Wer hat sich für uns noch nicht geschämt wegen der Sünde? Und dann darfst du nicht hingehen und in deinem Selbstmitleid dich voll zu Tode schämen. Dann musst du aufstehen und hingehen ins innerste Heiligtum und sagen, Heiland, du kennst es, du hast es getragen am Kreuz, reinige mich mit deinem Blut. Der Teufel wird immer dein Gefühl ansprechen, er wird immer dein Gewissen ansprechen, er wird die feurigen Pfeile abfeuern wie eine Stalinorgel auf dich. Wenn du dem glaubst, macht er dich kaputt, er jagt dich vom Angesicht Jesu weg. Gehst du ab zu mir, Jesus. Im Bruchteil von Sekunde hast du Friede. Problem ist, wir tun es nicht. In Vers 17, er sagt, eine Rotte von, also Hunde umringen mich. Hunde waren die unreinen Tiere. Er kennt auch das Problem des Schmutzes. Wenn du dich schämst, wegen irgendwas Schmutziges, dann geh zum Herrn Jesus. Das Problem ist immer, der Teufel sagt immer, du kannst jetzt nicht zu Gott kommen, so nicht. Genau das ist der Fehler. Du musst kommen durch Jesu Blut, ins innerste Heiligtum. Und in der Endzeit, wenn die Gesetzlosigkeit immer stärker wird und der Dreck von außen immer mehr auf dich einströmt, dann musst du dir erst recht angewöhnen, ins innerste Heiligtum zu gehen. Du musst vielleicht mehr gehen wie vor 10 Jahren. Aber du musst abladen im Heiligtum und dann wirst du bewahrt bleiben. Das sind die geistlichen Kämpfe. Wenn du die seelische erguckst, Psalm 69, zum Beispiel Vers 2, hilf mir, oh Gott, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. Da sagt, ich bin versunken in tiefem Schlamm, ich habe keinen Stand, ich bin in tiefes Wasser geraten, die Flut überströmt mich. Ich bin müde von meinem Schreien, meine Kehle ist vertrocknet, meine Augen sind verschmachtet im Harren auf meinen Gott. Kennst du das, dass die Seele so fertig ist, dass du nicht mehr ein- und ausweichst? Dass du erledigt bist. In dem Moment, wenn du ins innerste Heiligtum gehst und dich darauf berufst, dass dein barmherziger Hohepriester das kennt und dass Gott geschworen hat bei sich selbst, dass er dir helfen will und dass der Hohepriester dir hilft durch dieses vollkommene Opfer, dann hört es auf. Es hört auf. Sobald du ins Heiligtum gehst. Jetzt kommen die Leute und sagen, das ist eine billige Lösung. Wir sagen, nein. Unser ganzes Problem kommt von unserem jahrelang antrainierten Unglauben, sonst von gar nichts. Psalm 69, Ungeheuer. 5, die mich ohne Ursache hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Kopf. Wenn du Gegner hast, Feindschaft, ich habe das erlebt. Wisst ihr, wenn du mit Dreck beworfen wirst, wenn man lügt über dich, kennt ihr das? Ich habe immer geglaubt, der Gläubiger lügt nicht. Könnt ihr euch das vorstellen? So naiv war ich. Bis ich mal gemerkt habe, dass die frommsten Leute lügen, dass sich die Biker biegen. Das war für mich der Schock meines Lebens. Wenn sie dich verleumdet, wenn sie lügen, wenn sie dich mit Dreck bewerfen. Er hat das alles erlebt. Er hat das alles getragen am Kreuz von Golgatha. Du musst nur durch Jesu Blut das innerste Heiligtum, du lädst es ab und er heilt es bei dir. Das hat keine Macht mehr über dich. Der Teufel kann nicht in diesen Weg. Der Teufel kann nicht ins innerste Heiligtum. Er kann dir nichts tun. Und dann, wenn er schreit in Vers 9, entfremdet bin ich meinen Brüdern, ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter. Einsamkeit, kennst du das? Dass du sagst, ich bin einsam, jeder meidet mich, keiner mag mich. Kennt ihr das? Ja, Entschuldigung. Durch Jesu Blut, wenn du ins Heiligtum gehst, geht es sofort weg. Es geht weg. Die Seele hat keine Macht über dich. Der kennt auch den Schlamm der Sünde in Vers 15, wo er sagt, reiße mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Du kannst ja manchmal sagen, Herr, erbarme dich, mein Inneres kocht, mach es ruhig, ich bin mit dir gekreuzigt, ich komme jetzt durch dein Blut und du kennst mich, du bist mein hoher Priester, ich garantiere euch, eure Seele wird sofort zur Ruhe kommen. Er kennt auch die Not des Todes, gell? Er ist hier der durch den Tod ging und das darf er nicht missachten. Der Herr Jesus ist der Fürst des Lebens. Was er nicht kannte, war der Tod. Er hat er nicht gekannt. Ich glaube, dass der Tod, der Schritt in den Tod für den Herr Jesus der Schlimmste war. Schlimmer, wie die Sünde zu tragen. Wirklich in den Tod zu gehen, er kannte den Tod nicht. Er war der Fürst des Lebens. Und hier sagt die Bibel klipp und klar. Und er redet sogar davor, dass die Schmach ihm das Herz gebrochen hat und dass er so in den Tod ging. Er kennt den Tod. Und in Vers 16 sagt er, dass mich die Wasserflut nicht überströmt und dass mich die Tiefe nicht verschlingt, noch die Grube sich über mir schließt. Wenn die Todesangst kommt, wenn du auf dem Totenbett liegst und du gehst auf dem Totenbett, durch Jesu Blut ist innerste Heiligtum, ich garantiere dir, du wirst im Triumph sterben. Garantiert. Ich hab mir angesehen, wie die Gläubigen gestorben sind. Hochinteressant. Hochinteressant. Da sind manche Gläubige im Triumph gestorben, weil sie so vorgegangen sind. Andere Gläubige haben sich ihre Seele überlassen und sind unter größter Ängste und Qualen in die Ewigkeit gegangen. Aber die so gekommen sind, sind im Triumph in die Ewigkeit. Das heißt, ich brauche keine Angst mehr haben vom Tod. Und dann kommt halt Schmerz und Krankheit. Jesaja 53, das muss man einfach sagen. Entschuldigung. Krankheit gehört zu diesem Leben, ist nicht unbedingt eine Folge von Sünde. Auch der Elisa, der auch 2. Mose 15, Vers 26 kannte, starb an der Krankheit, an der er sterben sollte. Wenn Gott es beschließt, dann stirbst du nicht der Altersschwäche, sondern andere Krankheit. Ist sein souveräner Wille. Aber auch ich brauche keine Angst vor dem Tod oder vor der Krankheit zu haben. Er hat es getragen. Für wahr, er trug unsere Krankheit. Wenn ich dann komme, dann werde ich meine Krankheit ertragen. Er kann sie auch wegnehmen, wenn er will, muss er aber nicht. Aber ich werde sie ertragen. Wisst ihr, und wenn er jetzt Matthäus 26 in Ruhe durchlässt, ich möchte das jetzt nicht alles tun, aber dann seht ihr, er kennt die Heuchelei, er kennt die Demütigung, er kennt das, wenn man ihn verkennt, wenn er mit Dreck, mit Spott, mit allem beworfen wird, er kennt das alles. Er kennt nichts, was hier gibt auf der Erde, wo er nicht letztendlich dir und mir helfen kann. Er kennt jede Form der Anfechtung. Das Einzige, was er nicht gekannt hat, war Sünde. Er hatte keine. Aber er hat der Fluch der Sünde getragen und er hat alle Strafe getragen. Von daher ist die Sünde wohl bekannt bei ihm. Aber er ist der dir vollständig helfen kann. Und jetzt kommt was ganz Einfaches. Jetzt liest du in der stillen Zeit und dir geht's dreckig. Matthäus 11, 28. Glaubst du es jetzt, dass er dir wirklich hilft, dass du kommen darfst als mühselig und beladener, deine Seele zur Ruhe kommt? Da glaubst du es nicht. Es nützt nichts, wenn du das bloß runterliest. Du musst dann im Glaube das erfassen, ins innerste Heiligtum gehen und musst praktisch im Glaube es empfangen. Und es passiert. Wisst ihr, Realisierung nennt man das. Das Wort Hebräer 11, 1, wo es heißt, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Da steht bei dem, eine Verwirklichung dessen, was man hofft, steht der Wort, das heißt Substanz. Das heißt Hypostasis. Das bedeutet Wesen. Das heißt, es ist Realität für mich. Und ich tue, wie wenn es schon da wäre. Wie der Abraham, der seinen Körper nicht ansah. Ich komme wie ein kleines Kind im Glauben, ergreife es und in dem Moment fließt es in meine Seele und meine Seele kommt sofort zur Ruhe. Völliger Sieg. Jetzt könnt ihr mal ein Ratespiel machen, als letzte Bibelstelle. Was ist meine letzte Bibelstelle auf meinem Zettel? Hebräer 10, 19. Wisst ihr, es gibt nichts anderes. Ich bin zum Schluss gekommen, es gibt nichts anderes. unverbrüchlicher Glaube, ohne jeden Vorbehalt, kann ich durch Jesu Blut, sagt die Bibel, ins innerste Heiligtum. Wisst ihr, wer entscheidet, ob ich komme oder nicht? Ich und du, wir zwei, wir entscheiden. Jetzt behaupte ich einmal das ganz, ganz, ganz deutlich. Wir haben ja heute Mittag den Part gesehen der Jungfrau. Das war jetzt eher die geistliche Haltung, dass man nicht der Hure Babylon zum Opfer fällt, als dass man nicht beschmutzt wird von diesem Dreck. Das jetzt ist was ganz anderes. Da geht es um meine persönliche Nöte. Da geht es darum, dass meine Seele zur Ruhe kommt. Da geht es darum, dass ich in der Verzweiflung nicht ertrinke, sondern dass ich zur Ruhe komme vor ihm. Und ich bin tief überzeugt, mit dieser Haltung und mit diesem Wissen können wir selbst Folter, Gefängnis, Martyrium, Tod, alles durchleben. Und wenn eine Endzeitkonferenz keine Mittel gibt, um das letztendlich zu bewältigen, dann ist es eigentlich sinnlos, dass wir uns treffen. Wir müssen beginnen, diese Dinge jetzt schon, solange es uns noch gut geht, zu tun. Dass, wenn es dann hart auf hart kommt, dass es dann passiert. Wisst ihr, und dann, wenn es geschieht, dann wird wieder das Gleiche geschehen. So wie auf dem Berg der Verklärung. Dann werden wir sagen, wie ist es geschehen? Und dann wird aus unserem Mund das Gleiche kommen, was dort geschrieben steht. Sie sahen nichts als Jesus allein. Dann wirst du sagen, es war nur der Herr Jesus, sonst gar nichts. Ich war gar nichts, ich war nur ein Reagierender. Er hat alles getan. Wisst ihr, und dann wird der Herr Jesus geehrt und dann wird der Vater im Himmel geehrt. Dann kommt meine kleine, arme Seele zur Ruhe. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, wir beten dich an für dieses gewaltige Werk, das du getan hast, als du dein kostbares und teures Blut vergossen hast. Dass du nicht nur die Himmel verlassen hast, der Fluch der Sünde ausgelöscht hast, unsere Sünde bezahlt hast, uns gewaschen hast mit deinem Blut, dass du ins Totenreich gegangen bist, der Teufel entwaffnet hast, siegreich auferstanden bist, sondern dass du auch das getan hast, was wir hier im Hebräer lesen, dass du die Himmel durchschritten hast, uns einen lebendigen, freien Weg eingeweiht hast, dass wir ins innerste Heiligtum gehen können, dass wir vor der Sühnedeckel, vor dein Angesicht treten können durch dein Blut. Und dass wir rechtzeitige Hilfe, so wie Hebräer 4, 14 bis 16 sagt, rechtzeitige Hilfe empfangen durch deine Gnade, der du Mitleid mit uns hast. Wir beten dich dafür an und durch dich, der Vater im Himmel. Jetzt erbarm dich unserer elenden, verzagten Herzen, dass wir endlich den Mut finden, es von ganzem Herzen zu tun. Amen.
Amen.